In der Musikpsychologie weiß man schon länger, dass durch Singen, Spielen von Instrumenten oder Tänze auch Menschen erreicht werden können, die sich scheinbar ganz abgekapselt haben. Bislang ist nur noch nicht sicher, warum das so ist. Die Gehirnforschung könnte dazu beitragen und so noch effektivere Therapiemethoden ermöglichen. Reinhard Kopitz, Professor für Musikpsychologie an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover.
Wenn wir von den Neurowissenschaften lernen können, an welchen Stellen bestimmte Merkmale von Musik bevorzugt im Gehirn verarbeitet werden, in welchen Netzwerken, also dass wir jetzt wissen, es gibt nicht ein Musikzentrum im Gehirn, sondern Tonhöhe, Klangfarbe, Lautstärke, auch der Raumeindruck von Musik wird an unterschiedlichen Zentren, die relativ weit auseinander liegen können, verarbeitet. Dann kann man sagen, zum Beispiel, wenn nach einem Schlaganfall oder bei einem Alzheimer-Patienten ein solches Zentrum beschädigt wird oder ausfällt, dann bedeutet dies nicht, dass es unmöglich ist, weiterhin Musik zu erleben und zu erfahren.
Es scheint nämlich verschiedene Kanäle zu geben, auf denen Musik empfangen und verarbeitet wird. Freilich sind die Gehirnphysiologen zurzeit noch nicht so weit, dass sie mit komplexer Musik experimentieren könnten. Sie würde zu viele Reaktionen in zu vielen Teilen des Gehirns provozieren, die mit den bisherigen Untersuchungsverfahren nicht auszuwerten wären.
Der Stimulus Musik, so wie er aus dem Radio erklingt oder von einer Aufnahme, wird in der Regel so nicht verwendet, weil er zu viele unkontrollierbare Bedingungen enthält. Also reduziert man diese Komplexität auf ganz einfache, auf kleine Intervalle, auf kleine Pieptöne, was auch immer, um zu kontrollieren, wodurch welche Effekte ausgelöst werden.
Die Messungen beschränkten sich also auf Hirnströme für einfache Klangreize, sind aber häufig in der Lage, die provozierten Gehirnaktivitäten präzise zu orten. Musikwissenschaft, Musikpädagogik und Musiktherapie setzen große Hoffnungen auf künftige Forschungsergebnisse, weiß Eckhard Altenmüller, ebenfalls Professor in Hannover und Direktor des Instituts für Musikphysiologie und Musikermedizin an der Musikhochschule.
Die Musikwissenschaftler halten vielleicht auch deswegen so viel von Hirnforschung, weil sie glauben, dass wir Neurowissenschaftler Argumente liefern können, die zum Beispiel dann in weiteren Diskursen mit Politikern über die Notwendigkeit von Musik, über die positiven Auswirkungen des Musizierens auf das Gehirn, über die positiven Auswirkungen des Musizierens auf die Intelligenz, mit all diesen Argumenten vielleicht glauben Musikwissenschaftler, können die Hirnforscher aufwarten.
Bei Untersuchungen an professionellen Musikern wurde tatsächlich deutlich, dass deren Gehirne in vielen Fällen Besonderheiten aufweisen. Neuropsychologen in Magdeburg vermochten zum Beispiel bei Dirigenten außergewöhnliche Vernetzungen zu lokalisieren, die denen ermöglichen, während eines Konzertes die einzelnen Orchesterinstrumente im Raum zu verfolgen. Reine Instrumentalisten verfügten darüber nicht. Und Forscherkollegen in Zürich stellten bei berühmten Musikern außergewöhnlich ausgeprägte Hirnlappen und dicke Nervenstränge zwischen beiden Hälften des Gehirns fest. Für Professor Altenmüller sind das zwar wichtige Erkenntnisse, aber sie seien noch weit entfernt davon, Aussagen über die Förderung der Intelligenz durch Musik und das Musizieren zu stützen. Alle bisherigen Ergebnisse zeigten nur, dass sich das Gehirn auf außergewöhnliche Anforderungen einzustellen vermag.
Wir wissen heute, dass das Musizieren das Hirn in ganz dramatischer Art und Weise verändert. Professionelles Musizieren führt dazu, dass bestimmte Hirnzentren sich erweitern, dass Hirnvernetzungen verbessert werden und dass bestimmte andere Funktionen, Gedächtnisstrukturen besser arbeiten. Das ist alles interessant für die Hirnforschung. Aber die Hirnforschung hat bisher den Musikwissenschaftlern eigentlich noch nicht erklären können, wie Musikwahrnehmung funktioniert. Sie hat eigentlich noch nicht erklären können, wie Musizieren am besten geschieht. Sie hat noch nicht erklären können, wie man komponiert, um erfolgreich zu sein. Sie hat noch nicht erklären können, wie man übt, um möglichst schnell, möglichst gut bestimmte schwierige Stücke spielen zu können. Alles das sind Fragen, wo eigentlich die Hirnforschung hinter der Praxis hinterherhinkt.
Zurzeit sind es deshalb die Neurowissenschaften, die davon profitieren, dass sie das Musizieren und das Hören von Musik zu Forschungsobjekten erkoren haben. Noch ist diese Disziplin vor allem mit der Grundlagenforschung beschäftigt. Doch zum Beispiel die Erkenntnis, dass intensives Üben das Gehirn verändern und zu erstaunlichen Leistungen anzuregen vermag, macht Pädagogen und Therapeuten Hoffnung, die Schranken, die die Begabung zum Musizieren zu setzen scheint, künftig mit neuen Methoden überwinden zu können. Ähnlich sind die Erwartungen der Musiktherapeuten. Die Bedeutung der Hirnforschung für die Musikpsychologie wird also noch wachsen, auch wenn es noch eine Weile dauern dürfte, bis der Durchbruch geschafft ist, der einen schnellen Zuwachs an Wissen einleiten wird, meint Professor Reinhard Kopitz.
Dass Musik als etwas, was einen Schönheitseindruck auslöst oder was uns unheimlich anzieht und bewegt, unser Geld, unsere Zeit zu investieren, um in ein Konzert zu gehen, das bleibt immer noch die große Herausforderung an diese Neurowissenschaften und auch an die andere experimentelle Forschung. Und ich kann nicht sagen, dass ich erwarte, in den nächsten 10 Jahren dies restlos aufgeklärt zu sehen, weil dieses merkwürdige Erleben, was Musik in uns alles bewirken kann, ist so vielschichtig und so komplex, dass wir froh sein können, wenn wir einen Teil bis zur nächsten Konferenz wieder verstanden haben.